Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Kultur 010, so hieß eine Reflexe-Serie im März dieses Jahres, die wir jetzt im Sommer wiederholen. Wir fragen, welchen kulturellen Fußabdruck die Nullerjahre hinterlassen haben und welche Entwicklungen die Kultur geprägt haben. Eine solche Entwicklung ist die zunehmende Einbindung der Kultur ins Standortmarketing. Symptomatisch dafür sind die sogenannten Leuchttürme. Das sind Kulturinstitutionen mit großer Ausstrahlung und Anziehungskraft für Sponsoren. Woher dieses Denken kommt und welche Folgen es hat für die Kultur, das diskutieren Thomas Kramer, er ist Leiter des Verlages Scheidegger und Spieß, und Nika Sparlinger, Dozentin an der Hochschule Luzern und Mitglied der Eidgenössischen Kunstkommission unter der Leitung von Barbara Basting.
Nachdem es in unserer gestrigen Sendung um die Expo 02 ging und um die Frage, ob sich an dieser Landesausstellung der Schweiz bestimmte Entwicklungen und Muster im Zusammenspiel von Politik, Wirtschaft und Kultur herauskristallisiert haben, wollen wir heute einen Blick auf die ganz alltägliche Kulturlandschaft jenseits so eines Mega-Events werfen. Und zwar anhand der Frage, wie sich die Kulturinstitutionen im letzten Jahrzehnt entwickelt haben. Ich begrüße bei mir im Studio Nika Sparlinger und Thomas Kramer. Nika Sparlinger, Sie sind Künstlerin und Professorin an der Hochschule Luzern für Design und Kunst. Ihr Schwerpunkt ist dort Kunst im öffentlichen Raum. Ihre Forschungen beziehen sich auf das Thema Kunst und Tourismus, was in Luzern vielleicht auch besonders naheliegend ist. Sie sind außerdem Mitglied der Eidgenössischen Kunstkommission und Sie sind beteiligt an einem Quartierentwicklungsprojekt in Luzern. Das heißt, Sie sind auch ganz nah an der kulturellen Basis dran. Ganz kurz, Nika Sparlinger, an welche Institution denken Sie beim Stichwort Leuchtturm?
Ich denke natürlich von Luzern aus ans KKL. Und jetzt ist ja auch ein neues Projekt sehr im Gespräch, das ist die Salle Modulable.
Das sind die beiden großen Projekte, die man natürlich aus Luzerner Sicht erwarten würde. Thomas Kramer, Sie leiten seit 2006 den Verlag Scheidegger und Spieß in Zürich. Der ist vor allem durch seine Monographien zu Kunst, Fotografie und Architektur bekannt. Sie waren Kulturredaktor beim Tagesanzeiger, dort vor allem für Pop-Themen zuständig. Sie waren Kulturchef der Weltwoche. Sie waren aber auch wesentlich beteiligt an der Entstehung respektive Wiedergeburt des Zürcher Cabaret Voltaire aus einem künstlerischen Hausbesetzerprojekt heraus. Und das ist ja vielleicht auch ein sehr typisches Projekt für die sogenannten Nullerjahre, die bei uns jetzt hier im Fokus stehen. Auch an Sie, Thomas Kramer, kurz die Frage, was ist denn für Sie in der Schweiz so eine typische Leuchtturminstitution?
Ich meine, das KKL in Luzern ist tatsächlich als Leuchtturm durch die Medien geschleift worden und das war so ein Renommierprojekt in dieser Zeit, wie auch in Bilbao dieses Guggenheim-Museum von Gehry, was wahrscheinlich so weltweit der Leuchtturm dann ist in dieser Diskussion. Natürlich ist die Schiffbauhalle in Zürich in einer gewissen Art und Weise als Leuchtturm gedacht gewesen. Mittlerweile ist sie aus diesem Diskurs ein bisschen in eine andere Richtung gelöst worden. Es ist schon ein typischer Nullerjahre-Diskurs. Also dieses Bilbao-Museum ging, glaube ich, 98 auf und ist also wirklich so für dieses Jahrzehnt sind diese Public-Private Partnership und diese Leuchtturm-Idee, das war so etwas sehr Diskursprägendes.
Da kommen wir sicher nochmal drauf zurück, auf diese Frage Public-Private Partnership. Ich halte nur als ersten Eindruck fest, die Leuchttürme sind etwas, was neu entstanden ist. Also keiner von Ihnen hat jetzt eine ältere Institution, die auch prominent ist, genannt, wie zum Beispiel das Zürcher Opernhaus oder irgendein Kunstmuseum, das es schon seit vielen Jahrzehnten gibt. Wir wollen uns in dieser Sendung, in dieser Reflexe-Reihe über die Kultur des letzten Jahrzehnts über drei Thesen beugen, die alle mit diesen sogenannten Leuchttürmen zu tun haben, also mit den großen, anziehungskräftigen und auch teuren Kulturinstitutionen, sowie mit ihren Risiken und Nebenwirkungen, mit ihren Schattenwürfen gleichsam. Hören wir uns doch zu Beginn erstmal die drei Thesen an.
These 1. Leuchtturmkulturinstitutionen sind ein wichtiger Standortfaktor. Sie steigern die kulturelle Strahlkraft einer Stadt. Und davon profitieren am Ende auch kleinere Institutionen. These 2. Die teuren Leuchttürme brauchen Sponsoren, aber durch die starke Bindung an Sponsoren sind die Kulturinstitutionen inhaltlich konservativer geworden. These 3. Der Protest gegen die Leuchttürme regt sich erst in der Krise, denn die Off-Kultur wird als erste weggespart.
Soweit also unsere 3 Thesen. Nika Schwalinger, was können Sie denn mit dieser ersten These zunächst einmal anfangen, dass auch kleine Institutionen profitieren, wenn es diese großen Leuchttürme in einer Stadt gibt? Ist das eine Erfahrung, die Sie so unterschreiben würden?
Die könnte ich sicher nicht so unterschreiben, weil ich denke, das hängt total davon ab, für wen diese Leuchttürme sind und auf wessen Kosten sie betrieben werden. In Luzern ist ja jetzt gerade diese Diskussion um die Salmodulable. Und da ist sicher eine berechtigte Angst der Kulturschaffenden, dass dort ganz viel Geld reinfließt von der öffentlichen Hand und dass aber nicht mehr gesamthaft Geld für die Kultur dann gesprochen wird. Und es ist nicht nur für die kleineren Kulturinstitutionen eine Angst, sondern für das KKL selber. Also das KKL selber wird konkurrenziert durch dieses Modell. Und ich denke, entscheidend ist die Frage, wie ist das Verhältnis der Kosten für die Bauten und der ganzen Infrastrukturen im Verhältnis zu den Kosten, die für die Produktion der Kunst zur Verfügung stehen.
Nun habe ich gerade vor einigen Tagen in so einer Podiumsdiskussion, wo es genau um dieses Thema ging, wo auch Thomas Held dabei war, der ja so einer der ganz großen Geburtshelfer für das KKL in Luzern ist, gehört. Also man habe es in Luzern besonders gut gemacht. Man habe da die Kulturschaffenden quasi vorher befriedigt mit entsprechenden Geschenken an die Basis. Hingegen hat man in Zürich das damals in den 80er Jahren verpasst. Deswegen sind auch die Opernhauskrawalle entstanden. Erst nachträglich, nachdem die etablierte Kultur Geld bekommen hat, dann die Rote Fabrik entwickelt. Ist das in Ihrer Beurteilung, Thomas Kramer, jetzt so ein neuer Trend, dass man halt versucht, dann diese Alternativszene vorher schon ruhig zu stellen?
Ich glaube, das ist ein bisschen eine verkürzte Sicht auf die Dinge, historisch betrachtet. Das sind wahrscheinlich einfach Entwicklungen, die so parallel gelaufen sind und wo man das dann retrospektiv so beurteilen kann. Aber die 80er Jahre waren eine ganz andere Zeit als dann diese Nullerjahre, wie das KKL eröffnet wurde. Ich bin jetzt auch nicht ganz sicher, wenn man das Stichwort Wipper-Festival anschaut, ob man sagen kann, dass Luzern diese Alternativkultur jetzt derart rundum befriedigt hätte, dass da nicht auch größere Verwerfungen hätten stattfinden können, unter anderem soziokultureller Gegebenheiten. Aber es ist natürlich schon so, was ich entscheidend finde, sowohl für die Nullerjahre wie für diese Leuchtturmdiskussion, dass man sofort übers Geld spricht, oder? Man spricht sofort über diese Finanzfaktoren, über diesen Standortwettbewerb. Es ist auch eine eminent urbane Diskussion nur. Also es geht eigentlich um Städtewettbewerb im nationalen oder im globalen Ausmaß und die Kultur wird da immer instrumentalisiert und auch diese Leuchttürme und anderen Institutionen werden instrumentalisiert für einen Wirtschaftsdiskurs, der in diesen Nullerjahren extrem zentral war und der sich mittlerweile jetzt wahrscheinlich schon in etwas ganz anderes umgedreht hat durch diese große Wirtschaftskrise.
Da kommen wir sicher auch noch drauf. Ich würde gerne nochmal auf diesen Punkt, den Sie jetzt gerade erwähnt haben, Thomas Kramer, zurückkommen. Den finde ich sehr spannend. Eben diese Erfindung des Stadtmarketing, dieses ganze Reden vom Standortfaktor, das hat ja eine Vorgeschichte in den 90er Jahren. Was steckt denn da für einen Kulturbegriff dahinter?
Ja, es ist schwer zu sagen, was genau für ein Kulturbegriff, oder mir schwer zu sagen, was für ein Kulturbegriff dahinter steht. Jedenfalls ist es einfach das absolute Primat des Ökonomischen und dieses Wirtschaftsgedankens, dass man sich gegenseitig die Steuerzahler oder die coolen Firmen und so abjagen sollte und dass diese Softfaktoren wie Kultur und Lebensqualität, dass die so wahnsinnig bedeutend sind. Und natürlich hat die Kultur da einen beträchtlichen Anteil daran, an solchen Wettbewerbsvorteilen für eine Schicht privilegierter Dienstleistungsangestellter. Ob das für die Bevölkerung oder ob das auch für die Kultur Publika und die Kulturtäter tatsächlich eine derartige Rolle spielt, wie das in diesem medial aufgeladenen Diskurs dann immer so transportiert wird, das ist für mich eigentlich recht fraglich.
Nika Spalinger, Sie haben ja da schon einen interessanten Punkt gebracht, dass diese Leuchttürme oder geplante Leuchttürme und bestehende Leuchttürme sich sogar gegenseitig kannibalisieren, also Salmodulable in Luzern. Um jetzt nochmal bei diesem Beispiel zu bleiben, haben Sie sich mal überlegt, warum Kultur denn so in die Defensive geraten ist, dass man sie eigentlich nur noch über diese Standortmarketing überhaupt verkaufen kann? Und also auch hier wieder ein ökonomischer Terminus?
Ich empfinde das nicht so, dass die Kultur in die Defensive geraten ist. Ich empfinde es eher so, dass die Kultur plötzlich interessant geworden ist für die Wirtschaft, für die Ökonomie und dass sie von daher umgedeutet wird. Also ich denke, dass plötzlich sich Leute für Kultur zu interessieren beginnen, die eigentlich mit Kultur nicht viel am Hut haben und dass dann von da aus ganz andere Sachen wichtig werden, die eigentlich nicht im Sinne der Kulturschaffenden laufen.
Aber das heißt ja, dass es ganz unterschiedliche Kulturbegriffe gibt, die auf einmal nebeneinander koexistieren. Das heißt, es gibt einen eigentlichen und einen usurpierten Kulturbegriff, kann man das so sagen? Ich weiß nicht, Thomas Kramer.
Nein, ich glaube, es gibt ganz viele parallele Kulturbegriffe. Kultur ist immer Vielfalt, besonders urbane Kultur ist immer Vielfalt. Und da hat sich jetzt auch in den letzten 20, 30 Jahren sehr vieles zunehmend im Positiven weiter aufgesplittert. Also dass es nicht mehr diese Hochkultur gibt von Opernhaus und Stadttheater und Kunstmuseum und dass alles andere dann schon mal nachgereiht ist, sondern da lebt ganz viel nebeneinander. Das Interessante ist ja auch, dass dieser Standortwettbewerb, der eigentlich auch ein stark wirtschaftlicher, privatwirtschaftlicher ist, von den Gemeinden selbst, von der Politik derart wichtig geschätzt wurde, dass er eben auch da in der Kulturpolitik der Kommunen einen so wichtigen Stellenwert eingenommen hat. Aber parallel leben ganz viele Kulturen nebeneinander.
Spielt denn die Idee, dass man mit solchen Leuchttürmen Sponsoren leichter anziehen kann, da auch eine gewisse Rolle? Nika Spalinger, Sie haben sich ja da auch mit diesen Fragestellungen befasst.
Ich denke, das spielt schon eine Rolle. Also die Frage überhaupt, wenn man eine Stadt als Marke positionieren will und dann von der Idee ausgeht, dass Kultur und die ganze Freizeitangebot und das Bildungsangebot wichtig ist für Firmen, dass das dann da in dem Sinn schon eine Rolle spielt. Es gibt ja aber auch den Bedarf von Leuten, die sehr viel Geld haben, sich zu verewigen in Kultur. Ich denke, das ist ja auch ein ganz wichtiger Faktor. Also es ist, könnte man ja auch fragen, warum sind Sponsoren eher interessiert, einen Bau zu finanzieren als ein Betriebsbudget? Ich denke, mit jetzt zum Beispiel die 100 Millionen Franken, die Sponsoren zur Verfügung stellen wollen in Luzern, die würden ein Betriebsbudget von, ich weiß nicht, von 10, 20 Jahren ermöglichen. Aber die Bindung ist ganz klar an das Gebäude, an das Denkmal. Und das fände ich toll, zum Beispiel, wenn da eine neue Kultur entstehen würde, wo sozusagen die Leute, die das Geld zur Verfügung haben, das ist ja auch immer die Frage, von wo das kommt. Das ist ja jetzt in Luzern, ist das auch in Diskussion, also gerade in dieser Steuerfrage mit Deutschland.
Also auf welchem Wege wurde es auch generiert,
genau,
vielleicht?
Also ich denke, das ist ja auch immer eine Frage, die wir uns stellen müssen. Mhm. Auf wessen Kosten geschieht Kultur? Und das ist etwas, finde ich, sehr Kompliziertes. Also da überhaupt herauszufinden, woher diese Gelder kommen, das braucht viel Wissen.
Und dieser andere wichtige Punkt mit den Betriebskosten, ich bin sehr froh, dass Sie das ansprechen, denn das sind ja immer diese Knebelverträge, die dann für die Kommunen entstehen. Sie kriegen ein großes Geschenk in Form eines Baus und die Putzfrau und das Licht und den Direktor und die Betriebskosten müssen Sie dann selber bezahlen und das sind natürlich unabsehbare Rechnungen. Thomas Kramer, haben Sie schon Beobachtungen gemacht, dass es da Verlagerungen gibt, dass es vielleicht auch langsam seitens der Sponsoren eine größere Vernunft gibt, zu sagen, also wir können nicht nur einen Bau finanzieren, es geht auch um das Betriebsbudget?
Ja, generell ist in diesen Nullerjahren schon so gewesen, dass diese Public-Private-Partnership Also diese Zusammenarbeiten zwischen staatlichen Stellen und Teilprivatisierungen von gewissen dieser öffentlichen Funktionen, das war so ein Schlagwort, das auch die Kulturpolitik, um an mehr Sponsorengelder hinanzukommen, gesungen hat, aber das vor allem auch diese Sponsorenfirmen und die Wirtschaft gesungen hat. Mittlerweile hat sich das auf eine gewisse Art und Weise umgedreht, weil man auch sagen kann, die größte Public-Private Partnership war sozusagen die staatliche Rettung der Finanzdienstleister und dieses Finanzsystems, oder? Da wurde von staatlicher Seite so viel Geld in die Privatwirtschaft hineingepumpt, dass die jetzt das ganze restliche Jahrhundert Kultur sponsern könnten. Das ist einfach so, man muss auch irgendwie die Relationen wahren. Und diese Kultursponsoring-Seite hat natürlich ein Interesse an Investments, wo klar ist, wie die Rendite, auch die symbolische Rendite zu berechnen ist. Und Betriebsbudgets sind einfach ein schwieriges Pflaster für so etwas. Interessanterweise bei diesem Cabaret Voltaire in Zürich, das in einem gewissen Art und Weise ein Leuchtturm ist, weil es für das Stadtmarketing sehr bedeutend ist, weil es eine große Marke ist. Dort läuft ganz vieles umgekehrt. Es ist sehr wenig Geld eigentlich drin und trotzdem ein Leuchtturm. Die Stadt stellt nur den Bau zur Verfügung und das ganze Betriebsbudget muss durch Sponsoren und mäzenatische Leistungen quasi abgedeckt werden. Das ist sozusagen ein umgekehrtes Modell, wo die Suche nach weiteren Sponsoren und Mäzenen aber eigentlich permanent weitergeht.
Und wo es offenbar auch gelungen ist, ein Stück weit das eben im beschriebenen Sinne umzudrehen und da vielleicht auch ein Umdenken zu fördern und zu sagen, es ist eben jetzt mal die Öffentlichkeit, die den Bau zur Verfügung stellt und der Rest wird aus anderer Quelle bezahlt. Sie hören Reflexe auf DRS2. Wir diskutieren hier im Rahmen einer Sendereihe zum kulturellen Fußabdruck der Nullerjahre über die Veränderungen in der institutionellen Landschaft. Und wir sind jetzt eigentlich schon mittendrin in der zweiten These, die wir nochmal näher betrachten wollen. Vielleicht nochmal kurz zusammengefasst, Leuchttürme sind ein Stück weit entstanden, um Sponsoren auch Profilierungsmöglichkeiten zu bieten. Sponsoren sind notorisch große Firmen, Banken, Versicherungen, die sich da auch profilieren möchten. Und die These lautete, sie werden dadurch von der Kultur, die sie anbieten, konservativer. Stimmt das, Nika Schwalinger?
Das würde ich bezweifeln. Ich denke, das kommt seitens der Sponsoren wie der Kulturbehörden ganz darauf an, was für Persönlichkeiten dahinter stehen, was die für einen Hintergrund haben, wie offen, wie fortschrittlich diese gestimmt sind. Das kann von Seiten der Sponsoren, das können ganz tolle, sehr offene, sehr zukunftsgerichtete Menschen sein und das kann bei den Behörden auch sehr konservativ sein. Ich denke, das ist nicht bezogen auf Sponsorin.
Also das schließt nicht aus, dass es ein Ort kritischer Reflexion bleibt. Das ist ja das, was Sie gerade schon angedeutet haben, Thomas Kramer, mit dem Cabaret Voltaire. Also es können sogar, ich sage jetzt in Anführungszeichen sogar, weil das natürlich so ein bisschen das Vorurteil auch ist, die Sponsoren möchten so eine Sahnehäubchenkultur. Es kann sogar progressiv sein und ganz neue Wege beschreiten.
Ich glaube ehrlich gesagt, dass ich in diesem Bereich in den Nullerjahren eigentlich sehr vieles entspannt hat. Ich glaube eigentlich, dass konservativ und Geld gegen kein Geld und progressiv, dass das sehr viel weniger eng gesehen wird als in früheren Jahrzehnten. Ich glaube auch, dass wegen dieser Breite der Kulturbegriffe und vielleicht auch der Breite des Sponsoring-Willens, dass das oft zum Beispiel persönliche und institutionelle Belange und dass man sich da gut versteht, eigentlich bedeutender, wichtiger sind als die eigentliche ästhetisch-kreative Tätigkeit, dass man da dann mitreden will von Sponsorenseite. Ich glaube eigentlich, wenn die das Umfeld angenehm oder inspirierend finden, dass es nicht so ist, dass dann fortschrittlichere, auch sperrigere, auch unangenehme Kultur dort eher eingespart oder quasi eingedämmt oder zensuriert würde.
Also das ist ja schon ein positiver Befund, diese Entspannung. Das heißt, diese Schwarz-Weiß-Malerei lohnt sich eigentlich nicht mehr, sondern es lohnt sich genauer hinzuschauen. Trotzdem bleiben ja so bestimmte Vorurteile. Also man hat ja auch häufig gesprochen von dieser Vereinnahmung der Off-Kultur durch die On-Kultur. Nika Schwalinger, sehen Sie das auch so rosig, wie das jetzt Thomas Kramer skizziert hat?
Also ich bin schon grundsätzlich dafür, dass man die Sachen sehr differenziert anschaut, weil Die Landschaft ist wirklich so unterschiedlich. Es gibt zum Beispiel ganz unterschiedliche Sponsoring-Verträge. Ich denke, das ist auch sehr entscheidend, wenn ein Haus oder eine Institution damit rechnen kann, schon im Voraus, dass sie zum Beispiel ein Jahr lang nicht die ganze Energie auf die Geldsuche konzentrieren muss, dann kann sie einfach besser arbeiten. Dann entsteht da auch bessere Qualität. Und ich denke, so die Art und Weise, wie das Sponsoring betrieben wird, die ist sehr wichtig.
Also da hat vielleicht auch so eine Art Umerziehungsprozess stattgefunden. Kann man das so sagen?
Ich weiß nicht genau. Ich glaube einfach, dass die strukturbeharrende und die konservative und die Mainstream-Macht seitens von Großmuseen oder Institutionen genauso negative Einflüsse hat wie jetzt quasi das Sponsoring. Ich glaube nicht, dass man sagen kann, die Leuchttürme und diese Sponsoring-Seite ist schuld daran, dass öfter Gefälliges gemacht wird, sondern ich glaube, man muss da von Fall zu Fall ganz differenziert anschauen. Es ist auch in der Schweiz zum Beispiel ein bisschen anders als in Deutschland, wo ganz klar ist, dass in diesen Nullerjahren primär die Kunst profitiert hat, die Museen profitiert haben, währenddem die klassische Musik und die Opernhäuser und die Theater mehr Probleme hatten. Das ist beim KKL ja anders. Also da ist die klassische Kultur, dieses Festival ein sehr wichtiger Teil dieses Leuchtturms. Man muss das sehr differenziert anschauen und man muss quasi einfach gegen die konservativen und nur Mainstream-gefälligen sozusagen von aller Seite her angehen, finde ich.
Wir kommen langsam zum Ende und zur dritten These in unserer Reflexesendung zur Kultur der Nullerjahre. Die These lautete, Off-Kultur wird als erste weggespart. Wir haben ja jetzt schon ein etwas differenzierteres Bild von Off und On und Public und Private in diesem ganzen Gefüge skizziert. Nika Spalinger, wie sehen Sie das? Ist jetzt im Moment in der Krise viel die Rede davon? Gibt es Ansätze zu solchen Sparmanövern oder ist das auch eine zu pessimistische Sicht?
Nein, ich denke, das ist eine Tatsache, dass die Kultur allgemein sehr gefährdet ist von Sparübungen. Nicht nur die Off-Kultur. Die Off-Kultur hat sowieso weniger Geld und die ist dann einfach schneller ganz weg.
Ich glaube das auch. Ich glaube, Off-Kultur ist halt auch wieder ein schwieriger Begriff. Aber ich glaube, alles basisnahe, niederschwellige, das eigentliche Kulturleben, also die Ateliers, Kleingalerien, all diese Institutionen, die sind natürlich bedroht durch die, eben auch durch die Stadtentwicklung, durch diese Gentrifizierungstendenzen, durch die Aufwertung von Quartieren und dass man da dann an den Stadtrand und über den Stadtrand hinaus gedrängt wird. Das sind sicher sehr elementare Themen für die Stadtentwicklung der Gegenwart. Ich würde da gerne auch noch ein bisschen etwas über dieses Quartierprojekt erfahren in Luzern.
Also das ist, ich muss das noch korrigieren, das ist abgeschlossen. Ich habe da 4 Jahre mitgearbeitet. Das ist ein Projekt, das wurde von den Schulen aus initiiert, von Seiten der Wirtschaft und der Sozialarbeit und dann ganz stark von der Stadt unterstützt. Ich finde das einfach ein tolles Modell, weil da kamen wirklich die ganz unterschiedlichen Sparten zusammen. Also die Kunst war beteiligt, die Architektur, Technik, die Sozialarbeit und die Wirtschaft. Und ich denke, solche Modelle, wo wirklich aus den ganz unterschiedlichen Bereichen heraus nach Lösungen gesucht wird, die nicht nur so punktuell jetzt nur da ein Leuchtturm oder hier sowas konzipieren, die sind für mich wirklich zukunftsweisend.
Sogar vielleicht denkbar, dass das also in einer Art Umdefinition eine neue Art von Leuchtturm wird, dass man Kultur auch für die Städte ein bisschen anders definiert. Ich will trotzdem nochmal zurückkommen. Im Rückblick hat man ja das Gefühl gehabt, es gibt so ein bisschen einen Burgfrieden insofern, als ja alles expandiert ist. Es sind ja selbst in den kleinsten Gemeinden Kunsthallen und Off-Kunsthalle und Off-Off-Kunsthalle entstanden. Und man hört jetzt so manchmal von den großen Museen, aber auch von anderen, dass da doch eine, in Anführungszeichen, Flurbereinigung bevorstehen würde, jetzt wo der Kampf um die Mittel, auch der Sponsoren, der Mäzene und so weiter härter wird. Wie sehen Sie das?
Also ich denke, die Tatsache, dass es immer mehr Kunstschaffende gibt, das hat ganz stark auch mit der Ökonomisierung des Bildungswesens zu tun. Und ich denke auch, es ist gut, wenn es immer mehr Kunstschaffende gibt, weil davon auszugehen, von einer Vollbeschäftigung, das ist meiner Meinung nach einfach verlogen. Und mit den technischen Möglichkeiten, die wir haben und mit den Ressourcen, die wir haben, müssten wir nicht so viel arbeiten.
Also Sie zielen darauf ab, dass dieser ganze Bereich groß bleiben wird, schon allein deswegen, weil es keine alternativen Beschäftigungsmöglichkeiten
gibt. Ich denke einfach, es gibt gar nicht diese Beschäftigungsmöglichkeiten, die immer vorgespielt werden. Und Kunstschaffende, das sind Leute, die lernen, mit sich umzugehen.
Aber zahlen muss es ja trotzdem jemand irgendwann.
Ich denke, da ist auch wieder das Gespräch vom Grundeinkommen und solche Ideen wären da vielleicht auch wegweisender, als jetzt an der Kultur rumzuschrauben. Ich denke, das müsste man auch wieder in einem größeren gesellschaftlichen Rahmen anschauen, die Rolle, die jetzt die Kunstschaffenden spielen.
Vielleicht zum Schluss, Thomas Kramer, könnte man sagen, dass die positiven Auswirkungen dieser ganzen Entwicklung in den letzten 10 Jahren mit den Leuchttürmen, dass diese positiven Auswirkungen sind, dass die Leuchttürme eigentlich zur Reflexion auch gezwungen haben über das, was wir unter Kultur verstehen, zu einer Schärfung des Kulturbegriffs und wer da alles involviert ist, beigetragen haben?
Wenn man das positiv anschaut, könnte man das so sehen, ja, wobei ich dann wünschen würde, dass sozusagen die liegenden Leuchttürme, wie Frau Sparlinger das ein bisschen jetzt quasi auch geschildert hat, also dass man die Stadtentwicklung, die Kulturszenenentwicklung, die Lebensmöglichkeiten, die Entfaltungen, also dass nicht die Elitekultur, sondern dass sozusagen der Alltag von Kulturschaffenden mehr gefördert würde, dass auch da Sponsoring eine wichtigere Rolle würde, dass die Idee, wie sich die Städte entwickeln und wie sich das Leben der Bewohner und eben auch breiterer Schichten der kulturproduzierenden Menschen verändern ließe in eine positive Richtung. Das bedingt vielleicht das, was Sie sagen, diese differenziertere Blickweise auf was Kultur ist und Kultur sein kann. Das wäre dann aber schon eine sehr optimistische Schlussbemerkung vielleicht.
Naja, man soll sich den Optimismus nicht nehmen lassen. Am Schluss dieser Reflexesendung will ich Sie, Nika Sparlinger und Thomas Kramer, noch mal ganz kurz fragen. Kultureller Fußabdruck des Jahrzehnts. Wie wichtig waren da überhaupt diese Institutionen, von denen wir ja jetzt sehr viel gesprochen haben? Findet die eigentliche Kultur, Sie haben es zum Teil schon angedeutet, vielleicht ganz woanders statt? Vielleicht sogar auch im Internet oder in privaten Szenen, von denen man gar keine richtige Ahnung hat? Oder gibt es eine neue Anarchie, von der man noch nicht so richtig Bescheid weiß? Wie beurteilen Sie das?
Also ich glaube, diese Leuchtturmdiskussion ist sozusagen die Seifenblase. Und all die traditionellen Museen, die wir jetzt nicht genannt haben, einfach weil dieser Leuchtturmgedanke auch so diese Innovativität und das Neue und Aufbrechen und so symbolisiert, aber natürlich all diese großen Museen und Theater und Opernhäuser und so ihre Arbeit machen, die sind ohnehin wichtig. Aber natürlich ist es so, dass ich hoffe, dass weiterhin ein lebendiges, vielfältiges Kulturleben in kleinen Räumen am Brodeln ist, an vielen Orten in der Schweiz, aber auch international. Im Internet, muss ich sagen, werde ich, glaube ich, immer skeptischer, dass da tatsächlich irgend so etwas wie neue, breiten Formen im Kulturellen entstehen. Aber das ist jetzt meine private Meinung.
Also ich gehe mit Ihnen überein. Ich denke, Leuchttürme, das sind nur die sozusagen die Spitzen der Eisberge. Die weisen auf etwas hin, aber sie sprechen eigentlich nicht von dem, um was es wirklich geht. Ich denke, die Kultur wird immer wichtiger, weil dort eigentlich der Freiraum ist, überhaupt zu denken, sich Überlegungen zu machen, wie gehen wir weiter. Ich denke, die Frage der Zukunft ist eine soziale Frage, wie umgehen, wie mit den Ressourcen umgehen, die Verteilung. Und ich denke, da werden ganz massiv kreative Lösungen gesucht. Und von Seiten der Ausbildung, denke ich, müssen wir auch überlegen, wie können wirklich Künstler ausgebildet werden, die diesen Herausforderungen gewachsen sind.
Das heißt, wir sind jetzt im Verlauf der letzten halben Stunde vom Leuchtturm heruntergestiegen und haben ein bisschen die Umgebung uns genauer angeschaut. Und die Bilanz ist, da lebt's auch und vielleicht lebt es sogar in nächster Zeit da noch etwas mehr. Ich danke Ihnen sehr herzlich, Nika Sparlinger, Thomas Kramer, für diese Diskussion.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.